Willkommen bei Radio Heilstrom. Ein Raum für innere Ruhe. Für Klarheit und für neue Ordnung in deinem Inneren. Hier verbinden sich Körper, Seele und Geist. Hier darf Heilung wachsen. Durch Erkenntnis, durch Liebe, durch bewusste Ausrichtung. Nimm dir diesen Moment. Atme ein und wieder aus. Und nun beginnt unsere heutige Episode. Denn Heilung beginnt innen und wirkt nach außen.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst, dich mit uns hier an den Tisch zu setzen.
Ja, hallo auch von mir. Schön, dass du dabei bist. Wir haben heute eine Analyse vor uns, die mich bei der Vorbereitung, also ganz ehrlich, wirklich total überrascht hat.
Stell dir vor, du öffnest so ein Dokument, du siehst den Titel und denkst sofort, du weißt genau, in welche Schublade du das Ganze stecken musst.
Oh ja.
Genau das ist mir nämlich passiert. Uns liegt heute das Transkript einer Sendung vor und die nennt sich Radio Heilstrom Episode 5, die Kraft der Liebe.
Und man muss ja zugeben, bei so einem Titel hat man sofort bestimmte Bilder am Kopf, oder?
Total. Man denkt an so Esoterikmessen, an Räucherstäbchen oder vielleicht an sehr emotionale, fast schon kitschige Lebenshilferatgeber. Ganz genau. Und deshalb ist unsere Mission für diesen heutigen Deep Dive auch so enorm wichtig. Wir müssen jetzt für die nächsten Minuten wirklich mal alles über Bord werfen, was wir aus romantischen Hollywood-Filmen, aus Popsongs oder eben aus dieser typischen Esoterik-Ecke über das Thema Liebe zu wissen glauben.
Absolut, ja.
Der Text, den wir hier vor uns liegen haben, präsentiert nämlich ein völlig anderes, geradezu radikales Konzept. Er spricht von der Liebe nicht als diesem flüchtigen Gefühl, nicht als Schmetterlinge im Bauch oder als romantische Zuneigung. Er behandelt die Liebe stattdessen als eine handfeste, fast schon greifbare Schöpfungskraft. Der Text beschreibt sie als eine physisch-spirituelle Substanz und als das absolute, unverrückbare Fundament von echter Heilung.
Und das ist genau der Punkt, an dem wir den Kontext dieser Quelle mal ein bisschen genauer betrachten müssen.
Okay.
Weil wir leben in einer Welt, und das kennst du aus deinem eigenen Alltag sicher nur zu gut, in der Daten, Wissen und die reine Informationsbeschaffung extrem hoch im Kurs stehen.
Oh ja, definitiv.
Wir glauben oft, wenn wir nur genug Fakten sammeln, wenn wir nur die richtige Methode anwenden oder das nächste richtige Buch lesen, dann können wir jedes Problem lösen. Das Transkript, das wir heute analysieren, stellt diese Prämisse jedoch völlig auf den Kopf.
Inwiefern genau?
Es fordert den Leser auf, Liebe nicht als ein nettes, emotionales Beiwerk des Lebens zu betrachten, sondern als den eigentlichen, fundamentalen Mechanismus für Transformation. Nach dieser Weltanschauung ist Liebe sozusagen die Grundstruktur der Realität.
Wahnsinn. Okay. Lass uns das mal direkt an den Quellen aufdröseln, die in dem Text zitiert werden.
Gerne.
Das Transkript zieht nämlich ziemlich große Geschütze auf und stützt sich da auf verschiedene historische und spirituelle Stimmen. Eine davon ist Bertha Dudde.
Eine sehr interessante Figur.
Ja, absolut. Aus ihrer Kundgabe Nummer 2378, die bezeichnenderweise den Titel »Nur die Liebe erlöst« trägt, wird da ziemlich ausführlich zitiert. Und da gibt es einen Satz, der mir beim Lesen wirklich sofort ins Auge gesprungen ist.
Welcher war das?
Er lautet, ich lese das mal kurz vor. »Und ob auch der Mensch sein Leben auf Erden lebt in Pflichterfüllung und strenger Beachtung aller Anforderungen, nichts gewährleistet seinen Fortschritt als allein die Liebe.«
Das ist eine ziemlich starke Behauptung. Wie würdest du das in unseren heutigen Kontext übersetzen? Für uns und unsere dritte Person hier in der Runde.
Genau darüber habe ich echt lange nachgedacht. Stell dir vor, du stehst morgens im Büro. Du hast da zwei Kollegen. Der eine macht strikt Dienst nach Vorschrift. Er kommt pünktlich auf die Minute. Er hakt jede einzelne Box auf seiner To-Do-Liste ab. Er macht keinen einzelnen Fehler in seiner Excel-Tabelle und erfüllt jede verdammte Pflicht. Aber er ist innerlich völlig distanziert.
Vielleicht sogar zynisch?
Genau. Zynisch und wartet eigentlich nur auf den Feierabend.
Ja.
Der andere Kollege hingegen ist vielleicht ab und zu mal ein bisschen chaotisch. Er vergisst mal eine E-Mail, aber er brennt für die Sache. Er unterstützt das Team. Er sieht, wenn es jemandem schlecht geht. Er ist einfach mit vollem Herzen dabei.
Ein super Beispiel.
Der Text argumentiert hier auf einer spirituellen Ebene im Grunde genauso. Das bloße Abhaken von Lebensaufgaben, das perfekte Funktionieren im System, bringt dich spirituell keinen Millimeter vorwärts. Laut dieser Quelle ist es ausschließlich die Liebe, die echten Fortschritt ermöglicht.
Was ich an dieser Stelle wirklich faszinierend finde, ist, wie detailliert die Quelle die Mechanik dahinter beschreibt.
Wie meinst du das?
Naja, das Transkript belässt es ja nicht einfach bei der platten Behauptung, Liebe ist wichtig. Es versucht, den Prozess dahinter richtig zu erklären. Liebe wird in diesem Weltbild keineswegs als ein passiver Zustand beschrieben. Es ist keine bloße emotionale Reaktion auf irgendetwas Schönes im Außen.
Sondern?
Laut dem Text ist Liebe ein aktiver Katalysator. Es heißt dort ausdrücklich, dass die Liebe die Seele wandelt und den Menschen, ich zitiere das mal, willig macht, sich zu öffnen.
Willig machen, sich zu öffnen, das klingt so, als ging es da primär um den Abbau von inneren Schutzmauern.
Genau, so wird es im Text dargestellt. Es geht um den freien Willen, der durch die Liebe dazu gebracht wird, seine eigenen Verteidigungsmechanismen und letztlich sein Ego fallen zu lassen.
Okay.
Dude beschreibt weiter, dass diese Liebe dem Menschen dann ganz spezifische Qualitäten verleiht. Er wird demütig, sanftmütig, friedfertig. Er verurteilt nicht mehr sofort, sondern versucht erstmal zu verstehen.
Mhm.
Und jetzt kommt der Aspekt, der das Ganze von der reinen Psychologie tief in die Theologie hebt. Die Quelle behauptet, dass erst durch diese innere Haltung, erst durch diese umgestaltete Seele, Gott überhaupt befähigt ist, im Menschen Wohnung zu nehmen.
Warte, lass mich kurz sicher gehen, dass ich das richtig verstehe. Die argumentieren also, dass Gott oder das Göttliche nicht einfach überall automatisch präsent ist.
Richtig.
Sondern, dass die Liebe im Menschen erst den Raum, quasi die innere Architektur schaffen muss, damit dieses Göttliche überhaupt andocken kann.
Ganz genau. Das ist die absolute Prämisse hier. Ohne diese Vorarbeit der Liebe bleibt die Tür laut dem Text verschlossen.
Krass.
Völlig unabhängig davon, wie viele moralische Pflichten man sonst so fehlerfrei in seinem Leben erfüllt hat.
Und hier wird die ganze Betrachtung meiner Meinung nach extrem spannend und auch ein bisschen wild.
Oh ja.
Denn wir bewegen uns jetzt endgültig weg von der Vorstellung, Liebe sei ja einfach nur ein schöner Charakterzug. Das Transkript wechselt hier fast schon in eine Art angewandte Physik.
Ja, das kann man so sagen.
Der Text vertritt vehement den Gedanken, dass Liebe eben kein Gefühl ist, sondern eine echte göttliche Substanz. Und um das zu untermauern, wird einer der berühmtesten Texte überhaupt herangezogen, das 13. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief.
Das ist der Text, den vermutlich die meisten von uns schon unzählige Male auf Hochzeiten gehört haben, richtig?
Exakt. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie hört niemals auf.
Klassiker.
Ja, meistens hören wir, dass wir sitzen da in der Kirche und denken, oh, was für eine schöne, poetische Handlungsanweisung für das Brautpaar. Aber im Kontext dieses Transkripts bekommt das eine völlig andere Bedeutungsebene.
Absolut.
Der Text liest das nämlich nicht als Poesie, sondern als die nüchterne Beschreibung der Eigenschaften einer realen Substanz. Und das leitet im Manuskript dann direkt über zu den Lehren von Bruno Bröning, einem bekannten Geistheiler aus der Nachkriegszeit.
Und wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, sehen wir hier ein wirklich bemerkenswertes Konzept.
Mhm.
Der Text zitiert Bröning mit dem Satz, Liebe ist göttliche Kraft. Wenn der Mensch liebt, ist er eins mit Gott und dann geschehen Wunder. Das Transkript erklärt weiter, dass laut Bröning Heilung immer nur exakt dort geschehen kann, wo der Mensch sich für diese Liebe öffnet.
Weil
die Liebe in diesem Modell als der Kanal betrachtet wird, durch den der sogenannte Heilstrom überhaupt fließen kann.
Das ist ein unglaublich starkes Bild. Liebe als Kanal.
Ja, und es ist ein Bild, über das man wirklich einmal in Ruhe nachdenken sollte, ganz unabhängig davon, wie man spirituell so eingestellt ist. Der Text behandelt Liebe wie eine unsichtbare energetische Infrastruktur.
Infrastruktur ist ein gutes Wort dafür.
Stell dir ein gewaltiges, endlos leuchtendes Wasserreservoir vor. Das repräsentiert in diesem Modell die göttliche Kraft, diesen Heilsstrom.
Okay, ich habe das Bild vor Augen.
Aber dieses gewaltige Wasserreservoir nützt dem vertrockneten Feld unten im Tal absolut gar nichts, wenn es kein intaktes Rohrsystem gibt, das das Wasser dorthin leitet.
Mhm, logisch.
Das Transkript sagt uns nun, die Liebe ist dieses Rohrsystem. Der Text formuliert das sehr prägnant, wo wir lieben, da heilt Gott, still, unsichtbar, tief im Inneren. Ohne diesen offenen Kanal gibt es keinen Fluss.
Wow.
Die logische Konsequenz dieses Weltbildes ist also, Wenn wir uns weigern zu lieben, wenn wir in Hass oder Groll verharren, dann blockieren wir buchstäblich die Infrastruktur des Universums, durch die Heilung fließen könnte.
Das heißt, um in deinem Bild zu bleiben, wenn ich wütend auf jemanden bin oder nachtragend, dann stehe ich im Grunde selbst auf meinem eigenen Gartenschlauch und wundere mich, warum meine Blumen vertrocknen.
Ha, genau das ist die Kernaussage der Quelle. Perfekt zusammengefasst.
Das ist wirklich faszinierend. Es ist wie ein Schalter. Das Transkript behauptet, wenn der Schalter auf Liebe steht, fließt der Strom. Punkt. Und diese sehr bildhafte Sprache zieht sich auch durch den gesamten restlichen Text. Wir stoßen da auf zwei weitere sehr eindrückliche Zitate.
Welche hast du da im Kopf?
Zuerst wird der Theologe Derek Prince erwähnt. Der sagt, Liebe ist die Atmosphäre des Himmels. Wer in der Liebe lebt, zieht den Himmel in sein Herz.
Ein schönes Bild.
Finde ich auch. Und der Text fügt dann hinzu, dass dafür nicht erst große Heldentaten nötig sind. Ein einfaches Lächeln im Alltag, wenn du an der Kasse stehst, oder ein stilles Gebet für jemanden, der im Bus neben dir sitzt, soll laut dem Text ausreichen, um diesen Himmel für beide Seiten zu öffnen.
Mhm.
Und direkt danach kommt ein Zitat der Mystikerin Luisa Picareta.
Was sagt sie in dem Text?
Von ihr heißt es, die Liebe ist die Flamme, die in meinem göttlichen Willen brennt. Wer in dieser Flamme lebt, wird Licht, das heilt. Und dann kommt der entscheidende Satz. Sie sagt, dass die Liebe Schmerz zwingend in Licht verwandelt.
Zwingend?
Ja. Wenn man diese Bilder auf sich wirken lässt, die Atmosphäre des Himmels, die Flamme, die Schmerz in Licht transformiert, dann klingt das für mich fast schon nach Alchemie. Du hast ganz zu Beginn unserer Analyse den Begriff Ontologie fallen lassen. Reden wir hier also wirklich darüber, dass Liebe als physikalisches Gesetz betrachtet wird?
Das ist eine exzellente Frage. Ja, der Text bewegt sich hier absolut im Bereich ontologischer Behauptungen. Wenn wir uns Picarettas Gedanken analytisch ansehen, erkennen wir die unglaubliche spirituelle Tragweite, die der Text hier aufbaut.
Mhm.
Liebe verwandelt Schmerz in Licht. Das Transkript kommentiert das mit den Worten, und selbst das Dunkel muss leuchten, wenn du sie einlässt. Achte auf das Wort muss. Es ist keine Option. Die Quelle beschreibt hier einen Mechanismus, der als unausweichlich dargestellt wird.
Weil Dunkelheit physikalisch gesehen gar keine eigene Substanz hat?
Genau. Dunkelheit ist lediglich die Abwesenheit von Licht. Wenn die Liebe, die hier mit dem Licht gleichgesetzt wird, den Raum betritt, hat die Dunkelheit schlichtweg keine andere Wahl, als zu weichen. Sie muss leuchten.
Das ist tief.
Liebe wird in diesem Transkript als das ultimative Gegenmittel zu Leid, zu innerer Starre und ganz besonders zu Isolation präsentiert. Denn wenn wir ehrlich sind, Leid isoliert uns Menschen meistens. Wenn wir großen Schmerz erfahren, ziehen wir uns zurück, wir werfen uns auf uns selbst zurück.
Ja, man kapselt sich ab.
Der Text argumentiert jedoch, dass diese göttliche Energie der Liebe uns zwingend und untrennbar mit allem verbindet. Mit Gott, mit uns selbst und mit unseren Mitmenschen. Wer in dieser Liebe bleibt, so heißt es im Manuskript wörtlich, kann nicht mehr getrennt sein. Es wird als die totale Aufhebung jeglicher existenziellen Einsamkeit beschrieben.
Also wenn wir uns in die Position von jemandem versetzen, der das hier gerade hört. Du bist vielleicht jemand, der unglaublich neugierig ist, der analytisch denkt, der sich gerne tief in solche Themen eingräbt und Fakten sammelt, um die Welt zu verstehen.
Mhm.
Wie zur Hölle passt so ein Konzept in unsere moderne Realität, die fast ausschließlich auf Verstand, Effizienz und messbarem Intellekt aufgebaut ist? Der Text liefert darauf eine Antwort, die ich als ziemlich provokant empfinde.
Welche meinst du?
Er zitiert Thomas von Kempen aus seinem berühmten Werk Nachfolge Christi. Der Satz lautet schlicht, groß ist, wer viel liebt, nicht wer viel weiß.
Wow.
Und das Manuskript setzt noch einen drauf und ergänzt, manchmal ist das größte Wissen einfach nur zu lieben. Ich meine, das ist schon ein ziemlicher Schlag ins Gesicht für unseren modernen, leistungsorientierten Verstand, oder?
Das wirft in der Tat alle der wichtigsten Fragen unserer heutigen Betrachtung auf. Wie navigieren wir durch unsere Realität? Wir leben in einer Gesellschaft, die förmlich von Informationen überflutet wird.
Total.
Wir häufen Zertifikate und Abschlüsse an, wir optimieren unsere Arbeitsabläufe mit neuen Tools, wir scrollen stundenlang durch Feeds, lesen Nachrichten, hören Experten zu. Alles, um mehr zu wissen, um bloß nichts zu verpassen.
Und dann kommt dieser Text und sagt, alles schön und gut, aber das größte Wissen ist schlichtweg die Liebe.
Richtig. Der Text, beziehungsweise Thomas von Kempen, schneidet durch diesen ganzen Informationslärm einfach hindurch. Die Prämisse ist hier, dass dieses wahre, transformierende Wissen gar keine kognitive Leistung ist.
Okay.
Es ist nichts, was du in einer Universitätsbibliothek auswendig lernen oder dir irgendwie anlesen kannst. Es ist lauter Quelle ein reiner Zustand des Seins.
Ein Zustand des Seins.
Ja?
Wenn du liebst, bist du dem Text zufolge schon im Herzen Gottes. Das bedeutet, das höchste Verstehen der Realität entsteht in diesem Modell nicht durch intellektuelle Durchdringung, sondern durch eine existenzielle Teilhabe an dieser göttlichen Substanz. Es ist eine absolute Umwertung unserer gesellschaftlichen Maßstäbe.
Mhm.
Nicht der brillanteste Gelehrte oder der erfolgreichste Stratege ist hier der Höchste, sondern derjenige, dessen Herzschlag im Rhythmus dieser schöpferischen Kraft pulsiert.
Und weißt du, was mich an diesem Transkript dann wirklich überrascht hat?
Was denn?
Es lässt uns mit dieser ganzen hochtrabenden Theologie und Philosophie nicht einfach in der Luft hängen. Es bleibt nicht bei klugen Sprüchen stehen, sondern es wird am Ende extrem praktisch.
Ah ja, der praktische Teil, genau. Gegen Ende geht der Text nämlich direkt in eine angewandte Übung über. Eine kleine geführte Meditation. Das ist der Moment, in dem die Theorie in den harten Alltag geholt wird.
Wie genau sieht diese Praxis im Text aus?
Die Quelle lädt uns hier zu einem kleinen Experiment ein. Man soll die Augen schließen, ganz ruhig atmen und das eigene Herz spüren. Und dann folgt eine sehr konkrete Visualisierung.
Mhm.
Man soll sich vorstellen, wie mitten in der eigenen Brust ein sanftes Licht zu leuchten beginnt. Der Text beschreibt dieses Licht ganz explizit als warm, golden und lebendig.
Ein klassisches Bild, ja.
Richtig. Es soll diese göttliche Liebe visualisieren, von der zuvor die Rede war und die angeblich bereits in jedem Menschen wohnt. Und während man dieses Licht spürt, soll man leise den Satz denken: Herr, öffne mein Herz für deine Liebe. Lass sie durch mich fließen.
Okay.
Man soll sich vorstellen, wie dieses Licht größer wird, sich in die Gedanken ausdehnt, bis in die Hände fließt und von dort in die Welt hinausstrahlt. Es ist also eine ganz konkrete Anleitung, um diesen Kanal für den Heilsstrom, über den wir vorhin gesprochen haben, ganz bewusst und aktiv zu öffnen.
Hier müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf einen ganz entscheidenden Halbsatz richten, der das Fundament dieser Übung bildet. Der Text sagt an dieser Stelle nämlich: Heute darfst du Liebe einüben. Nicht als Gefühl, sondern als Haltung des Herzens.
Das ist ein riesiger Unterschied.
Ein gewaltiger Unterschied. Ein Gefühl ist extrem flüchtig. Gefühle sind abhängig davon, wie wir geschlafen haben, wie unser Blutzuckerspiegel gerade ist oder ob uns der Nachbar heute Morgen freundlich gegrüßt oder böse angeschaut hat.
Ja, leider.
Eine Haltung des Herzens hingegen wird hier als eine klare Entscheidung präsentiert. Es ist eine innere Ausrichtung, die man wählt. Und das wird besonders deutlich, wenn man sich anschaut, was der Text dem Übenden im nächsten Schritt abverlangt.
Oh ja. Das ist der Teil, wo es richtig unangenehm wird.
Genau. Der Text schlägt vor, an einen Menschen zu denken, dem man heute Liebe schenken möchte. Das ist noch relativ einfach. Aber dann geht er einen radikalen Schritt weiter und sagt, vielleicht jemanden, dem du schwer vergeben kannst.
Puh.
Man soll sich also vorstellen, wie dieses goldene Gotteslicht einen erfüllt. Und dann soll man im Geiste vor diesen unliebten Menschen treten und still sagen: Herr, segne ihn durch mich. Ohne weitere Worte. Ohne jegliche Erwartungen an den anderen.
Ganz ehrlich, das klingt wahnsinnig schwer und fast schon wieder natürlich.
Mhm.
Wenn dir jemand wirklich Unrecht getan hat, wenn du verletzt wurdest, dann schreit doch jede Zelle im Körper, die ganze menschliche Natur, nach Gerechtigkeit oder zumindest nach Distanz und ganz bestimmt nicht danach, dieser Person jetzt auch noch goldenes Licht und Segen zu schicken. Wie rechtfertigt der Text so eine Forderung? Das grenzt doch an Selbstverleugnung.
Aus einer rein psychologischen Alltagsperspektive hast du völlig recht. Es wirkt total widersprüchlich. Aber wir müssen uns die interne Logik dieses Textes ansehen. Der Text rechtfertigt das mit einem tiefgründigen Nebeneffekt dieser Praxis.
Welcher ist das?
Dort steht nämlich der Satz: Es heilt dich, während du gibst. Und genau hier schließt sich der Kreis zu Bruno Gröning und dem Bild vom Kanal.
Okay, erklär mir das.
Erinnere dich an das Wasserrohr. Indem du dich entscheidest, den Kanal ganz bewusst zu öffnen, um jemanden zu segnen, selbst jemanden, der dich verletzt hat, muss diese Energie, dieser Heilsstrom, zwangsläufig zuerst komplett durch dich hindurchfließen.
Ah, verstehe.
Der Text argumentiert, dass die Heilung an der Leitung selbst passiert. Die Substanz der Liebe reinigt das Rohr, während sie hindurchrauscht. Du kannst diese Energie nicht an jemanden weitergeben, ohne selbst vollständig davon durchströmt zu werden.
Das ergibt total Sinn.
Abschließend erinnert die Quelle dann noch an die absolute Macht von echtem Mitgefühl in den unscheinbarsten Momenten unseres Alltags, zum Beispiel durch bloßen, bewussten Augenkontakt. Es heißt da, ein einziger Moment echten Mitgefühls kann mehr heilen als 1000 Worte.
Wow, okay. Das ergibt in der Logik dieses Modells natürlich absolut Sinn. Lass uns diese Entdeckungsreise noch einmal kurz zusammenfassen, bevor wir zum Ende kommen.
Gerne.
Wir sind gestartet bei dem Wort Liebe als einem bloßen Konzept, einem Begriff, den wir im Alltag so oft fast schon gedankenlos verwenden. Durch die Analyse dieses Textes haben wir gelernt, dieses Konzept aus einem völlig neuen Blickwinkel zu betrachten. Die Quelle sieht Liebe als eine aktive, transformative Schöpfungskraft, die unsere Seele regelrecht umbaut.
Genau.
Wir haben das faszinierende Bild des Kanals kennengelernt, durch den unsichtbare Heilströme fließen können, sofern wir bereit sind, den inneren Schalter umzulegen. Wir haben das Argument gehört, dass dieses Licht selbst die dichteste Dunkelheit durchdringen muss, weil Dunkelheit weichen muss. Und schließlich haben wir gesehen, dass das alles keine abstrakte theologische Theorie bleiben muss, sondern laut dem Text eine tägliche, fast schon physische Praxis ist. Eine radikale Entscheidung, eine bewusste Haltung des Herzens.
Und genau an diesem Punkt möchte ich für unseren finalen Denkanstoß einhaken. Ein Gedanke, der über die direkte Diskussion des Textes vielleicht noch ein Stück hinausgeht, den man aber wunderbar aus dieser Meditation ableiten kann.
Schieß los!
Der Text fordert uns auf, jemanden, dem wir schwer vergeben können, bedingungslos zu segnen. Denk einmal ganz in Ruhe für dich darüber nach. Was, wenn der eigentliche Zweck dieser unglaublich schweren Übung gar nicht ist, die andere Person in irgendeiner Weise zu verändern, sie zur Einsicht zu bringen oder sie zu reparieren?
Sondern?
Was, wenn es in Wahrheit ausschließlich darum geht, den spirituellen Kanal in dir selbst von den tief sitzenden Blockaden deiner eigenen Urteile, deiner Wut und deiner Kränkungen zu befreien, sodass du schlicht und ergreifend nicht länger der Gefangene deiner eigenen inneren Dunkelheit bist.
Wow.
Vergebung und das Senden von Liebe sind in diesem radikalen Sinne vielleicht gar keine selbstlosen Geschenke an den Feind. Vielleicht ist es der ultimative Akt der emotionalen Selbstbefreiung. Du öffnest die Schleusen in diesem Bild nicht für den anderen, sondern in erster Linie, um dich selbst nicht innerlich verdursten zu lassen.
Das ist wirklich ein starker Gedanke, der absolut nachhalt. Es zwingt einen dazu, die Verantwortung für das eigene innere Wohlbefinden völlig neu zu bewerten und die Macht nicht länger beim Konfliktpartner zu belassen. Wir sind damit am Ende unserer heutigen Zeit angekommen. Es war wirklich eine faszinierende Betrachtung.
Das war es absolut.
Schön, dass du heute bei unserer kleinen Entdeckungsreise dabei warst und dich mit uns auf diese ungewohnten, aber extrem spannenden Perspektiven eingelassen hast. Wir verabschieden uns für heute mit der Hoffnung, dass diese Konzepte dir ein paar neue Impulse geliefert haben und vielleicht das eine oder andere goldene Licht heute ein wenig in deinen Alltag hinausstrahlt. Mach's gut, bleib neugierig und bis zum nächsten Mal.
Das war eine weitere Episode von Radio Heilstrom. Vielleicht nimmst du heute einen Gedanken mit. Vielleicht nur ein Gefühl von mehr Klarheit. Vielleicht einfach einen Moment der Ruhe. Lass das Gehörte in dir nachklingen. Ohne Druck. Ohne Eile. Wenn dir diese Folge gut getan hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit Menschen, denen Heilung und innere Ordnung wichtig sind. Und vergiss nicht, denn Heilung beginnt innen und wirkt nach außen.